Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir können uns setzen. Sie haben das einfach so geschluckt, aber einige Köpfe habe ich gesehen, die waren erstmal irritiert. Das kommt eigentlich zum Schluss der Predigt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist immer der Schluss. Heute mal am Anfang, denn es ist heute unter anderem unser Predigttext. Es ist tatsächlich, man denkt es gar nicht, ein Vers aus der Bibel, so wie fast alle Liturgie ein Bibelvers ist. Die Liturgie ist voller Schätze. Auch dieser Kanzelsegen, so heißt es, der Kanzelsegen. Der Friede Gottes, der höher als unsere Vernunft ist, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Was heißt das denn? Was steckt denn da drin, in diesem Gebet, in diesem Zuspruch, was die Predigt abschließt? Vielleicht drei Dinge. Den Frieden im Herzen, den können wir uns nicht mit unserem Verstand und durch Anstrengung selber schaffen. Der Frieden im Herzen, das ist auch mehr als alle meine Worte, die ich sage. Zweitens, das Wort Gottes, die Predigt, das übersteigt unser menschliches Verstehen. Das heißt, wir können nicht alles verstehen. Wer nach der Predigt manchmal denkt, ich habe nicht alles verstanden, das ist okay. Zum Verstehen brauchen wir den Heiligen Geist. Und drittens, Jesus, er segnet das, was ich gehört und was ich gesagt habe. Er segnet das Verstehen. Herzen und Sinne will er bewahren. Das Herz ist, was drinnen ist. Mit den Sinnen nehme ich das wahr, was von außen kommt. Alles, das von innen und das von außen, das will er mir bewahren. Das geht mir nach. Jesus Christus, er will die Worte der Predigt auch in meinem Leben weiter bewegen. Und so kann ich mir immer die Frage stellen, egal wie gut oder schlecht die Predigt war, wie langweilig oder wie spannend, wie aktuell oder wie rhetorisch ungenügend, ich kann mir immer die Frage stellen, was will Gott mir heute sagen? Ich persönlich habe manchmal bei den schlechtesten Predigten hat Gott mich angesprochen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Aber der Herr benutzt das schwache Wort der Menschen, um dadurch zu reden. Christus Jesus schenkt den Frieden Gottes. Er bewahrt Herzen und Sinne. Er bewahrt Sorgen und Freuden. Alles bewahrt er gut auf. Zum vierten Advent habe ich gedacht, wir machen vier Kerzen, vier Abschnitte. Das war der erste. Der Predigttext geht natürlich noch weiter. Dieser Kanzelsegen ist nur der Abschluss. Wir hören aus Philipper 4. Freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das ist das Wort. Bei einer Prüfung im Theologiestudium gibt es auch eine Prüfung in Bibelkunde, Neues Testament. Da wird ein Student gefragt vom Professor, erzählen Sie doch mal, was wissen Sie vom Philipperbrief? Student ist schlecht vorbereitet. Er erinnert sich an eine Predigt vom 4. Advent und sagt dann so, freut euch. Der Professor guckt, will noch mehr wissen und weiter. Student macht eine Pause und sagt dann, und abermals freut euch. Stimmt schon, der Philipperbrief ist voller Freude. Aber ob er die Prüfung bestanden hat, weiß ich nicht. Die zweite Kerze ist die Freude. Wann habe ich mich das letzte Mal richtig gefreut? Nicht nur mal so kurz, weil die Sonne scheint oder weil das Essen gut geschmeckt hat. Wann habe ich mich zum letzten Mal richtig gefreut? Ich musste lange nachdenken, gebe ich zu. Kann ich mich noch richtig freuen? Kann ich mich noch richtig auf Weihnachten freuen? Bei vielen Menschen ist es ja auch in der Natur irgendwie angelegt. Die einen, die scheinen sich immer zu freuen. Über alles. Dann gibt es aber die anderen, die sind eher so von der Grundstimmung etwas zurückhaltender mit der Freude. Es gibt auch die, die einfach gerade nichts zu lachen haben, weil es einfach gerade nicht so läuft, dass man sich freuen könnte. Und ein anderer würde sagen, ich weiß es gerade gar nicht. Nicht positiv, nicht negativ, es ist okay. Und ich hoffe, und vielleicht gibt es auch so jemanden, der sagt, doch, gerade ist es absolute Freude bei mir. Es ist gerade richtig schön. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen gerade geht. Bei einer großen Feier wird meistens ein Gruppenfoto gemacht. Nicht nur zur Konfirmation, auch zur Einsegnung, zur goldenen Hochzeit. Warum soll man eigentlich immer lächeln bei einem solchen Gruppenfoto? Wenn einem gerade nicht nach Lachen zumute ist, versucht es der Fotograf mit den sogenannten Lächelwörtern. Dann soll man Bestimmtes sagen, damit man in einem bestimmten Moment alle ein lachendes Gesicht hat. Auf dem Foto sieht es dann so aus, als wären alle freudig und glücklich. Dabei ist auf dem Foto zu sehen, wie alle gerade Scheibenhonig sagen. Es passt gar nicht zusammen, welch eine Ironie, aber ein scheinbar freudiger Moment wird festgehalten. Denn wir sehen es nicht gern, wenn jemand traurig ist. Schon gar nicht auf Fotos. Zu einem freudigen Fest wollen wir freudige Fotos haben. Für so einen kurzen Augenblick, da reicht vielleicht noch so ein Lächelwort. Aber was braucht es, um ein ehrliches, freudiges Lächeln zu bewirken, das anhält? Freut euch. Freut euch, das ist ja auch der Befehl, den wir jeden Tag in den Medien hören. Freut euch, ruft es in den Schaufenstern, alles ist gut, alles ist schön. Kauft ihr dieses und jenes, das Leben wird leichter und schön. Unser Leben ist ein Vergnügungspark geworden. Hier und dort und überall, wenn wir den Fernseher anschalten und die ganzen Shows und Unterhaltungssendungen sehen, es ist ein reines Freudenfest und wir haben nur noch Spaß. Freudig, aber freudig nicht zu früh. Wirkliche Freude ist teurer. Sich wie ein Kind zu freuen, sich ehrlich wie ein Kind zu freuen. Ich staune da immer wieder, wie Kinder sich spontan über irgendeine scheinbare Kleinigkeit freuen können. Da kann man sich mitfreuen. Paulus schreibt, freut euch. Und das ist so absurd, denn ich kann niemanden zur Freude auffordern. Wenn ich sage, freu dich doch mal, Ihr lieben Konfirmanden, freut euch. Ihr durftet heute zeitig aufstehen. Freut euch. Es ist wunderbar. Freut euch bitte. Freude auf Befehl. Freude auf Knopfdruck, wie beim Gruppenfoto. Wirkliche Freude, die kann ich niemandem befehlen. Das klappt doch nicht. Freude, die muss aus dem Herzen kommen. Aber ich bleibe mal dabei. Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Widerspruch auflöse und wie man das kletten kann und schön sagen kann. Ich bleibe dabei. Paulus bleibt sperrig und widersprüchlich. Es bleibt eine Aufforderung, es bleibt der Befehl. Es bleibt der Befehl an uns. Freut euch! Wir sind aufgefordert, freut euch! So verrückt das klingen mag, ein Befehl zur Freude. Die dritte Kerze versucht uns zu erklären, wie das geht. Denn welche Freude uns Paulus ans Herz legt, das erfahren wir, wenn wir näher in diesen Brief schauen, in diesen Philipperbrief. Wie ist denn die Freudensituation von Paulus? Was ist denn der Grund seiner Freude? Paulus sitzt im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis, er weiß nicht, wie lange er noch leben wird. Er ist völlig realistisch, er schreibt den Brief auch, er rechnet mit seinem Tod. Aber er schreibt von der Freude. Kapitel 1, Vers 4, immer wenn er betet, freut er sich über die Gemeinde. 1, Vers 18, er freut sich, dass sich das Evangelium verkündigt. 1, Vers 25, er freut sich im Glauben. Kapitel 2, Vers 2, er bittet die Gemeinde, macht meine Freude vollkommen. 2, Vers 17, die Freude der Gemeinde. 2, Vers 29, nehmt ihn, einen Freund, nehmt ihn auf mit Freude. 3, Vers 1, freut euch. Und da schreibt er auch noch dazu, ich schreibe euch immer wieder das Gleiche, aber es verdrießt mich nicht. Freut euch. Und dann dieser Predigttext. Es gibt noch mehr, aber wir sehen schon in den vier Kapiteln im Philipperbrief voller Freude. Die Freude, die Paulus hat, ist keine, die im Leiden vergeht. Die Freude, die Paulus hat, die klammert sich nicht an irgendeinen Optimismus. Paulus, er hat Freude. Wie bleibt diese Freude? Ich weiß nicht, wer diesen Film im Kino gesehen hat, Alles steht Kopf. Da geht es um ein kleines Mädchen, Riley, und im Film wird ihre Schaltzentrale, das Gehirn, gezeigt, wie die fünf Grundgefühle kämpfen miteinander und ringen. Angst, Kummer, Ekel, Wut und die Freude. Und das Ziel in dem Film ist es, dass die Freude am Regieren bleibt. Aber immer mehr Erfahrung macht das Kind. Als Kind mit 2, 3 Jahren ist die Freude überall. Das Kind freut sich über alles. Je älter das Kind wird, umso mehr Erfahrungen kommen dazu, die die Freude trüben. Die anderen Gefühle werden stärker. Und dann ist die Frage, wie kommt das ins Gleichgewicht? Wie kann die Freude an der Schaltzentrale bleiben? Das ist eine gute Frage, ein spannender, ein wunderbarer Film. Wie regiert die Freude? Bei Paulus regiert die Freude, auch wenn er im Gefängnis sitzt. Nicht, weil er irgendetwas ergriffen hat, nicht, weil ihm irgendetwas gehört, sondern weil er jemanden gehört, weil er ergriffen ist. Nicht, weil er irgendwas Tolles in der Hand hat, sondern weil er in der Hand ist. Deswegen sagt Paulus auch nicht, er freut sich über etwas, sondern er sagt, freut euch in dem Herrn. Das würden wir niemals so sagen heute. Freut euch in dem Herrn. Sich im Herrn freuen. in der völligen Verbundenheit, in der Gemeinschaft, auch nicht nur alleine. Freut euch, das geht an uns alle. Das ist schon der erste Grund der Freude, wir dürfen uns gemeinsam freuen. In ihm. Wir sind verbunden in der Gemeinschaft untereinander und mit ihm. Und dann sagt Paulus, das Zentrum, der Schlüssel aus seinem Gefängnis, Gott ist nahe. Freut euch, denn Gott ist nahe. Das ist für ihn der Schlüssel aus dem Gefängnis, hinaus in die Freiheit, hinaus in die Freude, die bleibt. Gott ist nahe. Er ist nicht im Himmel. Er hat seinen Thron verlassen. Vielleicht ist ein Zettel zu lesen am Thron, bin bei den Menschen. Komm doch vorbei nach Bethlehem in den Stall. Der Stern wird dir den Weg zeigen. Gott ist nicht im Himmel. Er ist nahe. Das ist Freude. Gott ist nahe. Was heißt denn das? Bei all dem, was ich erlebe, egal wie schön es ist oder wie traurig es ist, egal wie normal es ist, Gott ist nahe. Dass uns das auf der Zunge zergeht, Gott ist nahe. Wenn mir jemand nahe ist, das ist was Schönes. Nicht nur räumlich nahe, auch vom Herzen nahe. So ist Jesus uns nahe. Er ist uns räumlich nahe, er ist uns zeitlich nahe, er ist uns im Herzen nahe. Wir können uns in ihm freuen. Freut euch, denn der Herr ist nahe. Ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Das ist die Weihnachtsbotschaft, die große Freude, dass Gott nahe kommt. Und zum Schluss die vierte Kerze, ein Zitat von Bonhoeffer. Es gibt eine Freude, die von Not, Schmerz und Angst des Herzens nichts weiß. Sie hat keinen Bestand. Sie kann nur für Augenblicke betäuben. Die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes hindurchgegangen. Darum ist diese Freude unüberwindlich und unwiderleglich. Sie leugnet nicht die Not, wo sie da ist, aber sie findet in ihr, gerade in ihr, Gott. Diese Freude bestreitet nicht die ernste Sünde, aber sie findet gerade so die Vergebung. Sie sieht dem Tod ins Auge, aber sie findet gerade in ihm das Leben. Um diese Freude, die Jesus schenkt, geht es. Sie allein ist glaubwürdig, sie allein hilft und heilt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.